SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
17. Juli 2014. Der Afroamerikaner Eric Garner kommt bei seiner Festnahme ums Leben.
Ein Sommertag in Staten Island, dem südlichsten Stadtteil von New York. 26 Grad, Luftfeuchtigkeit bei 55%. Ein großer Mann mit kurzen Hosen, T-Shirt und Turnschuhen lehnt an einer Hauswand.
He leaned up against the wall to catch his breath, and it was at that exact moment that he was approached by police.
Genau in diesem Moment spricht ihn die Polizei an. Er soll unversteuerte Zigaretten verkauft haben.
Eric Garner ist Polizei bekannt, weiß Journalist Matt Taibbi. Schon mehr als 30 Mal wurde er wegen kleinerer Delikte verhaftet.
Are you serious?
An diesem Nachmittag schöpft er nur Luft.
Garner had a lot of health issues. He had asthma.
Garner hatte etliche gesundheitliche Probleme. Asthma, Diabetes, war ständig krank. Seine Nase lief.
Der Afroamerikaner misst mehr als 1,90 Meter und wiegt fast 160 Kilo. Immer wieder beteuert er, nichts getan zu haben, bittet die Beamten, ihn in Ruhe zu lassen. Sie lassen nicht von ihm ab. Weitere Kollegen kommen dazu, wollen ihn verhaften. Unbedingt.
Er ist fassungslos, weil er nicht glauben kann, dass sie ihn in einem Moment verhaften, in dem er eigentlich gar nichts getan hat.
Vier Beamte, um einiges kleiner als Garner, versuchen, ihn zu Boden zu bringen. Einer von ihnen ist Daniel Pantaleo.
And what happens in the melee is that Pantaleo.
Im Verlauf des Handgemenges springt Pantaleo hinter Garner hoch und legt ihm einen Arm um den Hals, was am Ende zu einem Würgegriff wird.
Ich kann nicht atmen, sagt, röchelt, stöhnt der jetzt am Boden liegende. Wenig später verliert er das Bewusstsein. Sein Puls wird gefühlt. Wiederbelebungsversuche gibt es nicht. 7 Minuten liegt Garner auf dem Bürgersteig, bis ein Krankenwagen kommt. In der Klinik wird sein Tod festgestellt. Er ist erstickt.
And that's how he dies in the end, because of that asphyxiation.
Die Nichtanerkennung schwarzen Lebens im Kontext von Polizeiarbeit, die ist eine sehr, sehr lange Geschichte.
Der Historiker Silvan Niedermeyer. Er lehrt an der Universität Erfurt und erforscht unter anderem Polizeigewalt in den USA.
Da können wir in die Phase der Sklaverei zurückgehen, wo weiße Männer in Sklavenpatrouillen, in den Milizen im Süden vor allem die Aufgabe hatten, Sklavenrevolten zu unterbinden, die damit beauftragt waren, berechtigt waren, entlaufene Sklaven festzunehmen und sie auch physisch zu bestrafen mit Peitschenhieben. Also das sind Strukturen der Gewalt, die sind ganz tief in der amerikanischen Geschichte verankert.
Genauso wie die ebenfalls aus der Sklavenzeit stammende Vorstellung von einem schwarzen Gewalttäter, einem Wilden, der unter der Maske des unterwürfigen Sklaven lauert und den man deshalb fürchten muss.
Und die Institution der Polizei bleibt ganz stark von weißen Interessen bestimmt, bis in die Gegenwart, von besitzwahrenden Interessen bestimmt. Und leider erlaubt sie Polizisten eine große Breite an Maßnahmen von Gewalt, auch legitimer Gewalt aus Sicht der Polizei, um vorzugehen auf der Straße. Und das hat ganz dramatische Folgen und betrifft bis heute disproportional afroamerikanische Menschen.
Die Statistiken dazu sind eindeutig. Gemessen am Bevölkerungsanteil werden Schwarze mehr als doppelt so oft von Polizisten getötet als Weiße. Getötete Schwarze sind häufiger unbewaffnet. Vor allem jüngere Schwarze werden erschossen.
Drei Worte, 70 Fälle, Titel 2020 die New York Times. Sie zählt nach und stellt Polizeiprotokolle, Bodycam-Aufnahmen und Videos von Zeugen ins Netz, die Polizeigewalt mit tödlichem Ausgang zeigen. 70 Mal fallen dabei diese drei Worte. Ich kann nicht atmen. Und häufig kommt die Antwort, wer sprechen kann, kann auch atmen. Eric Garner war kein Einzelfall. Er war nicht der Erste und auch nicht der Letzte.
Wenige Monate später war klar, der Polizist, der maßgeblich an dem Tod beteiligt war, wurde nicht angeklagt. Und wenige Wochen später wird Michael Brown getötet in Ferguson, Missouri. Ein Fall, wo ein Polizist einen schwarzen 18-jährigen Afroamerikaner erschießt. Und auch da gibt es keine Anklage. Das sind zwei Fälle, die dann im November, Dezember 2014 kulminieren. Und dann gibt es eben landesweit Proteste, die auch diese Parole aufgreifen. I can't breathe. Wir wissen alle, dass im Mai 2020 der tragische Mord passiert an George Floyd. Und George Floyd spricht auch kurz vor seinem Tod, nachdem er 9,5 Minuten lang das Knie auf seinen Nacken gedrückt wurde, spricht diesen Satz in dieser Tortur aus.
I can't breathe. I can't breathe. George Floyd's last words, but they didn't die with him. They're still being heard, echoing all across this nation.
George Floyds letzte Worte sind dieselben wie Eric Garners. Sie seien nicht mit ihm gestorben, erklärt Joe Biden als Präsidentschaftskandidat 2020. Landesweit seien sie zu hören.
Das wiederum passiert auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie. Die USA ist maßgeblich von der Pandemie betroffen gewesen. Afroamerikaner haben eine wesentlich hohe Todesrate gehabt, waren wesentlich stärker von der Arbeitslosigkeit, die sich als Folge der Pandemie ergeben hat, betroffen von dem sozialen Notstand. Und da wird dieser Spruch zur großen Parole für die Situation der schwarzen Amerikaner.
Von Atemnot als Normalzustand ist die Rede. Tagelang kommt es landesweit zu Protesten und Ausschreitungen. In New Yorks Central Station legen sich Demonstrierende zu Die-Ins nieder. Weltweit wird bei Protestmärschen darauf hingewiesen, Black Lives Matter, schwarze Leben zählen.
Struktureller Rassismus ist ein wichtiger Begriff, um die amerikanische Gesellschaft zu verstehen, wie sie bis heute funktioniert. Da geht es darum, dass Diskriminierung, die man auf der Straße im Kontext von Polizei und so weiter direkt erfährt, nicht alleine steht, sondern verbunden ist, auch mit strukturellen Benachteiligungen, sei es im Bereich des Justizsystems, wesentlich höhere Strafen für bestimmte Verbrechen für afroamerikanische Angeklagte, sei es im Gesundheitssystem, dass die Versorgung für schwarze Menschen schlechter ist, weil sie weniger gute Ausstattung haben, weil sie in Stadtteilen wohnen, in denen weniger Versorgung gegeben ist. Und sei es weiterhin in Bereichen wie Bildung, Wohngebiet, wo gerade schwarze Amerikaner starke Benachteiligungen erfahren.
I talked to a drug dealer.
Der US-Journalist Matt Taibbi. 2017 erscheint sein Buch über die Ermordung Eric Garners, I Can't Breathe, The Killing on Bay Street. Die Gegend, in der auch er lebt. Eigentlich ein heruntergekommener Stadtteil, in dem sich lange nie Polizei blicken ließ, weil es sie nicht interessierte, erzählte dem Radiosender NPR.
Because they didn't care. But recently there's a new $1 billion housing project that's being developed.
Aber plötzlich gab es ein neues milliardenschweres Wohnbauprojekt, eine Reihe teurer Wohntürme, nicht weit von dem Park entfernt, in dem Garner seine Zigaretten verkaufte. Und plötzlich kam fast jeden Tag die Polizei vorbei. Meine Theorie dazu ist, Eric Garner wäre nie in die Situation gekommen, ständig von der Polizei verfolgt zu werden, wenn es auf der anderen Straßenseite keine teuren Immobilienprojekte gegeben hätte. Er war genau die Art von Person, die sie loswerden wollten, um diese teuren Immobilien zu realisieren.
He was exactly the kind of person that they were trying to get rid of in order to make this more expensive real estate.
Seit den 1990er Jahren wurde zudem in New York die Kriminalität nach der Broken Windows Theorie bekämpft, bei der der Schwerpunkt auf der Verfolgung kleiner Straftäter liegt, wie Eric Garner.
The whole theory of modern policing in most big cities in America is, if you go after the little things, you know, people jumping turnstiles,
wenn man die kleinen Dinge verfolgt, also Leute, die über Drehkreuze springen, mit dem Fahrrad falsch herum auf dem Bürgersteig fahren, die in der Öffentlichkeit urinieren, die Kippen verkaufen, all diese kleinen Dinge, dann würden die Leute davon abgehalten, morgens mit einer Waffe oder in der Absicht, ein schweres Verbrechen zu begehen, aus dem Haus zu gehen. Die ganze Theorie hinter dieser Polizeiarbeit lautet also, Lasst uns im Laufe eines Jahres Tausende und Abertausende von Menschen anhalten. Verhaften Sie die Leute für jeden noch so kleinen trivialen Verstoß. Und schließlich wird die Schwerstkriminalität zusammen mit der Kleinkriminalität zurückgehen.
Alle Untersuchungen der letzten Jahrzehnte zeigen keinen Erfolg dieser Polizeitaktik. Dort, wo sie angewendet wurde und wird, ging die Zahl von Schwerst- oder Gewaltverbrechen nicht zurück. Im Gegensatz dazu stieg die Zahl gewalttätiger Vorfälle bei Verhaftungen, wie bei Eric Garner oder George Floyd.
Nur ein Griff und schon liegt der zu Verhaftende am Boden. Wer sich mit diesem Teil der Polizeiarbeit beschäftigt, der kann international lesen von Nervengriffen, Hebeltechniken und Schmerzgriffen. Und dann gibt es noch die Würgegriffe. Sind die noch erlaubt in den USA?
Es ist lange Zeit so gewesen und auf jeden Fall bis in die 1980er Jahre, dass diese Techniken erlaubt waren. Und zwar gibt es diese Technik, dass man versucht, den Gegner die Halsvene abzudrücken, um ihn auszuschalten, ohne ihn zu töten. Das sind eben Kampfsporttechniken, die Polizei lange Jahre legal anwenden durfte. Würgegriffe, also die Halsröhre obstruierende Griffe, waren langer Zeit schon verboten. Aber dieser andere Würgegriff war lange Zeit erlaubt.
Die Tode von Garner, Floyd und vielen anderen haben dazu geführt, dass die meisten Polizeireviere die Anwendung all dieser Techniken explizit bei der Verhaftung verbieten. Zum Einsatz kommen sie weiterhin. Die Polizisten argumentieren dann, sie hätten sich in einer Extremsituation befunden, sich an Leib und Leben bedroht gefühlt. Schwarze Leben zählen und schwarze Geschichte auch.
This course on Black History, what's one of the lessons about?
Ron DeSantis, Republikaner, seit 2019 Gouverneur von Florida. Er ließ im letzten Jahr die Lehrpläne in seinem Sonnenscheinstaat umschreiben. Jetzt lernen die Kinder dort, dass Sklaverei auch Vorteile für die Versklavten hatte, weil sie Fähigkeiten erwarben, die ihnen nützlich sein konnten. In Florida, aber auch in Texas oder Tennessee wird versucht, die Geschichte umzuschreiben, auch mit der Verbannung von Büchern aus öffentlichen Bibliotheken und Schulbüchereien. Bücher von Margaret Atwood, Toni Morrison, Lee Harper, Briefe von Martin Luther King, eine Biografie von Rosa Parks.
Das sind eben Staaten, in denen die Republikaner eine starke Mehrheit haben, in denen historischen Arbeiten im Unterricht verboten werden. Also die Bücher, die ja eben kritisch über amerikanische Geschichte berichten, faktengesättigt über amerikanische Geschichte berichten, verbieten will, mit dem Argument, dass es Kinder verstört, dass es eine Zumutung sei und dass eben Kinder nicht mit einem Schuldkomplex konfrontiert werden sollen.
Diesem Verständnis von Geschichte widerspricht der Historiker Silvan Niedermeyer vehement.
Also Geschichte und historische Bildung ist etwas, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, um auch als Staatsbürgerin, als Staatsbürger in der Gesellschaft aktiv werden zu können, um auf Grundlage von Informationen sich austauschen zu können, um auch ein Bewusstsein davon zu haben, was Vergangenheit bedeutet und dass das etwas ist, was in die Zukunft weisen kann.
Von Januar bis Mai dieses Jahres starben in den USA 13 unbewaffnete Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen durch Polizeigewalt.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an den Afroamerikaner Eric Garner, der bei seiner gewaltsamen Festnahme durch New Yorker Polizisten am 17. Juli 2014 ums Leben kam. Zeitzeichen morgen über den großen Brand von Rom im Jahr 64 nach Christus.